Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die US Open im Golf sind jetzt Thema bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir blicken zurück auf eine verrückte Runde mit Ergebnissen, die einer US Open eigentlich kein Stück würdig sind. Niedrige Scores. Ricky Fowler mit minus 7 an der Spitze, gefolgt von Paul Casey und Xander Schaufele, die mit minus 6 auf Rang 2 liegen. Brian Harman und Tommy Fleetwood und Brooks Koepka mit minus 5 auch noch ganz dicht vorne dabei auf dem geteilten vierten Platz. Desiree, was ist denn da los? Das ist ja komplett verrückte Scores für eine US Open.
Ja, irgendwas stimmt da nicht. Nein, es ist so, dass Erin Hills ist einer der längsten Courses überhaupt. Also wenn er in voller Länge gesteckt wäre, wäre es der längste US Open Course bisher, war er gestern aber nicht. Und es ist so, dass nun mal das Wetter war, besonders auch am Vormittag, aber auch am Nachmittag ging noch vieles, war einfach natürlich sehr vorteilhaft. Der Wind hielt sich halbwegs in Grenzen und was auch eben noch mitspielt, ist, dass die Grüns deswegen noch halbwegs bespielbar waren, weil es ja geregnet hat in der Woche. Und insofern gehe ich davon aus, wenn sich das Wetter jetzt nicht ändert, dass das mit zunehmender Turnierdauer immer schwieriger wird. Davon abgesehen hatten die natürlich jetzt für den Eröffnungstag auch die Fahnen zum Teil noch relativ gnädig gesteckt. Und da ist also, du kannst diesen Platz noch deutlich schwieriger spielbar machen. Brent Snedeker hat das so ein bisschen, hat meine These auch dahingehend unterstützt, dass er gesagt hat, okay, das ist jetzt der erste Tag, das ist alles gut und schön. Aber am Sonntag wird ja keiner eine minus 7 spielen.
Und Ricky Fowler hat auch gesagt, ja, 65 am Anfang gleich einen Rekord aufgestellt, das ist schön und gut, aber ich würde lieber für etwas in die Geschichtsbücher eingehen, was am Sonntag passiert. Also, und damit meint er natürlich diesen ersten Major-Sieg dann holen, der ihm ja in seiner Karriere noch fehlt. Wir hatten gestern in der Vorschau drüber gesprochen, dass er jetzt ja nach Sergio Garcia wahrscheinlich der Nächste ist, der jetzt genau auf dem Prüfstand steht und eben genau beäugt wird, weil er im Moment als der vielleicht aktuell beste Spieler der Welt ohne einen Major-Titel gilt. Aber es sind ja auch diverse Major-Sieger am Start gewesen, die schon mal was gewonnen haben, aber die sind zum Teil alle geplatzt. Dustin Johnson, Rory McIlroy, Jason Day, Hideki Matsuyama, gut, dem fehlt auch noch so ein Sieg, aber der ist weit vorne in der Weltrangliste platziert. Jordan Spieth und auch Henrik Stenson kombiniert 21 Überpaar.
Das ist die Kehrseite des Tages. Ist irgendwie krass anzuschauen gewesen, finde ich, weil du, Fowler war natürlich, als die Übertragung dann letztendlich für uns begann, schon fast durch, aber das Ergebnis von Fowler stand da so und dann gingen Day und McIlroy auch zusammen im Flight auf die Runde und haben durchaus auch losgelegt wie die Feuerwehr, zumindest Rory McIlroy hat auf einem Par 4, wo die Spieler noch auf dem Grün waren, hat er einen Drive rausgehauen, der halt aufs Grün gerollt ist, wo ich nur gedacht habe, so ups, hätte ich mich jetzt leicht gestört gefühlt als vorhergehender Flight. Und hat dann diesen Putt, der ein längerer war, dann gleich mal zum Eagle verwandelt und war dann gleich mal auf minus 2, wo man dachte, oh, okay, Herr McIlroy ist on fire. Aber die beiden, also Jason Day hat 2 Triple Bogeys gespielt. Der ist an einem Loch wirklich sowas von um das Grün gescheitert. Also der war eigentlich, das war glaube ich ein Par 4 und der war mit dem zweiten neben dem Grün, aber halt neben dem Grün, das war ein Topfgrün, so ein bisschen erhöht und dann ging dann Abhang runter und er war noch kurz bevor das böse Fescue Grass losging, aber musste dann natürlich in der Ausholbewegung schon durch und hat dann einen Pitch aufs Grün versucht und der Pitch war natürlich zu kurz, weil zu fett getroffen durch den Graswiderstand und der Ball kam wieder runter, war dann im Rough gelegen, auch nicht besser, hat er noch einen Pitch versucht und hat ihn wieder nicht richtig erwischt, einfach weil das Gras da so schwierig zu bespielen ist, also das Rough Gras und hat ihn noch mal zu kurz gelassen, ist ihm noch mal runtergerollt, also das siehst du normalerweise nicht bei einem Weltranglisten-Ersten und das war er ja bis vor kurzem und es ist einfach, also das ist schon ungewöhnlich und bei Rory, ist natürlich nach hinten losgegangen, worüber er in der Pressekonferenz geredet hat, Malte.
Ja, er hat ja gesagt, nun riecht euch doch nicht über dieses Fescue auf, trefft einfach das Fairway und dann passt das schon, ist auch groß genug hier. Außerdem, wir sind doch Golfer, wir wollen doch jetzt hier nicht eine komplett manikürte Wiese haben. Ja, hätte der Mann sich nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, denn bei ihn hat's gebissen am Ende.
Das stimmt, wobei man fairerweise sagen muss, sowohl Rory McIlroy als auch Jason Day, die beide noch nie so schlechte Runden überhaupt bei einem Major gespielt haben, möglicherweise überhaupt bei einem Turnier, weiß ich das wahrscheinlich jetzt nicht, aber bei einem Major auf jeden Fall nicht, haben sich hinterher trotzdem noch den Fragen gestellt, was im Fall von Rory McIlroy dann tatsächlich mutig war, weil ihm das natürlich um die Ohren geflogen ist. Und er hat ja auch gesagt, mein Gott, wenn du nicht in der Lage bist, ein 60 Yards breites Fairway zu treffen, dann kannst du auch deine Koffer packen und heimgehen. Und möglicherweise hat er jetzt genau dieses Schicksal vor seinem vor sich dann, weil er müsste jetzt schon wirklich einen fantastischen zweiten Tag spielen, um überhaupt noch die Cutline zu überschreiten.
Und weil du die Werte von ihm eben angesprochen hast, ob es die schlechtesten waren, bei Rory McIlroy, ganz langsam, da war es die zweitschlechteste Major-Startrunde seiner Karriere, hatte man eine 79 gespielt und es war insgesamt die 7. Opening Round für ihn, die 74 oder schlechter bei einem Major war und dabei hat er den Cut dann 6-mal verpasst, also das passt zu dem, was du sagst, möglicherweise Koffer packen dann am heutigen Tag dann nach der Runde angesagt und für Jason Day, da war es mit einer 79 seine schlechteste Eröffnungsrunde bei einem Major, um 3 Schläge hat er seinen persönlichen Minusrekord da nochmal getoppt, aber es war noch nicht seine schlechteste Runde überhaupt in einem Major, das hat er 2012 beim PGA Championship in der 2. Runde hingelegt mit einer 80.
Ah, danke, gut, danke für die Statistiken. Das ist in dem Fall tatsächlich interessant, hätte ich jetzt so natürlich nicht aus dem Stand gewusst. Bei Jason Day ist es auch ein bisschen so, es gibt einfach Dinge im Golfsport, die nicht so wirklich erklärbar sind. Mhm. Und er hat wirklich auch nach der Runde gesagt, ich habe 2 Triple Bogeys gespielt. Ich weiß es nicht, es ist seltsam. Es ist nicht, dass ich aufgegeben hätte. Ich habe eigentlich die ganze Zeit 100% gegeben und eine 79 gespielt. Mhm. Und war davon einfach dann auch letztendlich, der hat noch nie einen Cut verpasst bei den US Open. Also das ist, und jetzt, also sowohl bei Rory als auch bei Jason Day, bei Jason Day weiß ich es nicht, aber Rory McIlroy hat es definitiv auch selbst noch gesagt und bei Jason Day war eigentlich nichts zu sehen. Liegt es nicht irgendwie an der Verletzung oder so? Also es ist nicht so, dass sie jetzt noch Beschwerden hätten wegen irgendwelcher vorangegangener Verletzungen. Die haben beide für mich vom Körperlichen her absolut fit gewirkt. Mhm. Und auch Rory sagt, dass also seine Rippenverletzung da keinerlei Beeinträchtigungen irgendwie beinhaltet. Und insofern, also das ist schon sehr rätselhaft. Ich finde es sehr, sehr schade. Und jetzt, wo du die Statistik genannt hast, wird es mir auch wieder bewusst, dass wir halt ganz oft den Fall haben, und das ist halt super schade, dass McIlroy Turniere tatsächlich am ersten Tag wegwirft. Mhm. Also er ist kein Schlussrundenversager, wenn ich jetzt mal ganz böse bin.
Außer beim Major, beim Masters vor einigen Jahren.
Ja, gut. Aber jetzt, ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie 10-mal vorgekommen. Nee. Das Masters war, glaube ich, eine wichtige Lernepisode in seiner Entwicklungsgeschichte. Aber bei Rory ist es wirklich öfter so, das stimmt schon auch in letzter Zeit, dass er dann die erste Runde total verkackt, wo keiner eigentlich ganz genau weiß, warum. Mhm. Und dann meistens schafft das ja sogar noch. Meistens spielt er dann eine fantastische zweite Runde, schafft sogar noch den Cut irgendwie manchmal und spielt dann auch einen tollen Samstag und Sonntag und wird dann halt irgendwie Fünfter, weil weiter nach vorne geht halt nicht mit dieser ersten Runde, so ungefähr, wo du dir halt sagst, ja, Menschenskinder, lass mal diesen Ausrutscher am ersten Tag. Also was da jetzt ganz genau irgendwie war, ist wirklich schwer zu sagen, weil er ist gut gestartet und er hat wirklich ungelogen auf den Back 9 kein einziges Fairway getroffen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, das ist natürlich dann angesichts dieses Fescues schon wirklich tödlich für jeglichen Score. Bei Ricky Fowler lief es dagegen viel, viel besser. Wir hatten es gesagt, 65, eine minus 7, das ist in Relation zu Par die beste Runde seit 1980. Da haben es Jack Nicklaus und Tom Weisskopf geschafft, eine minus 7 zu spielen. Damals war es eine 63 in der ersten Runde im Baltus Roll. Da haben sie sich da so einen niedrigen Score erlaubt. Und für Ricky Fowler kam es irgendwie aus der ganz, ganz leeren Luft, denn da war auch nicht mit zu rechnen. 27 über Par in seinen letzten 5 US Open Runden und dann eben diese Leistung zu Beginn. Ein ganz, ganz dickes Ausrufezeichen für Ricky Fowler, der sich damit natürlich in eine wirklich gute Position schiebt, um vielleicht seinen ersten Major zu gewinnen, wenn er jetzt unter dem Druck nicht zusammenbricht. Die Deutschen müssen wir natürlich auch noch besprechen. Stefan Jäger, bester Deutscher, geteilter 29. mit einer Minus-1-Runde.
Ja, super. Das ist genau das, wo wir uns gestern noch gefragt haben, wie wird das wohl klappen, wenn er jetzt auf der PGA-Tour spielt und dann gleich bei den US Open auf so einem schweren Platz. Aber er ist gut damit zurechtgekommen, hat sich dann eben, du hast schon gesagt, sogar noch vor Martin Keimer geschoben. Hatte natürlich eine ein bisschen bunte Scorekarte, also auf den Frontline hat er an 1 und 2 zwei Birdies gespielt und dann eben einen Bogey auf der 6, was es wieder ein bisschen auf minus 1 dann eben runtergezogen hat. Mhm. Und auf der Backline dann Bogey, Birdie, Bogey, Birdie. Aber er hatte Birdie-Möglichkeiten en masse, er hat nur Bogies gespielt, keine größeren Katastrophen, hat sich da sehr, sehr gut präsentiert. Geteilter Platz 29 ist es nicht so relevant, die Platzierung für mich, weil es eben der erste Tag nur ist. Er ist da auch mit prominenten Leuten da auf diesem geteilten 29. Platz. Aber das Ergebnis, die minus 1, ist, finde ich, wirklich bemerkenswert. Vor allen Dingen, wenn du guckst, dass eben Martin Keimer mit einer even Paarrunde als US Open-Sieger und Major-Sieger und ehemaliger Weltranglisten-Erster sich dann doch noch hinter ihm eingereiht hat. Weil Keimer einfach auf den Frontline drei Bogies unterlaufen sind, da war irgendwie, das waren halt ein paar zu viel. Auf den Backnine, auf den er angefangen hat, war es noch besser. Er hat da gleich mal losgelegt an der 10 mit einem Birdie. 17 dann ein Bogey, 18 wieder ein Birdie. Also da war er dann minus 1 nach seinen ersten 9 gespielten Löchern. Aber dann gab es halt diese drei Bogies zwischen 2 und 5 und da hat er sich dann nicht mehr wirklich, also er hat sich dann noch auf Even Par spielen können, der war zeitweise plus 1 gelegen. Und ja, es ist jetzt geteilter 45. Also ich gehe davon aus, dass wenn jetzt keine Katastrophen passieren, dass beide den Cut schaffen werden. Mhm. Das wäre natürlich toll, wobei du das jetzt gar noch nicht sagen kannst, weil natürlich der zweite Tag jetzt, sieht man ja, was da die Spanne ist zwischen minus 7 und plus was weiß ich wie viel. Aber wenn die beiden halbwegs konstant spielen, gibt's große Chancen, dass wir beide am Wochenende sehen. Und das wäre schon mal, also für Stefan Jäger wäre das der Riesenerfolg. Bei Martin Keimer weißt du nicht. Ich meine, gut, der ist jetzt 7 Schläge weg von Ricky Fowler, aber 7 Schläge sind auf dem Platz auch schnell verloren. Respektive, also sie sind nicht schnell gewonnen, dummerweise, aber schnell verloren. Also mit drei weiteren guten Runden kann er sich da auch noch nach vorne spielen.
Ansonsten setzt er sich ins Flugzeug und ist pünktlich in München in Eichenried zur BMW International Open. Und dann können wir ihn ganz ausgeschlafen in der nächsten Woche übertragen. Ab Donnerstag sind wir live dabei hier von meinsportradio.de. Donnerstag bis Sonntag live Golf aus München, Eichenried, BMW International Open 2017. Unter anderem mit Martin Keimer, aber auch mit Henrik Stenson oder auch mit dem Masters-Sieger, mit Sergio Garcia. Wo liegt denn der eigentlich nach der ersten Runde bei der US Open?
Moment.
Geteilter 18. ist er. Ich habe ihn gefunden. Bei minus 2 liegt er.
Ja, natürlich.
Und damit schlaggleich übrigens mit einem, der auch da ist. Ernie Els. 20 Jahre nach seinem Sieg bei der US Open wieder zumindest nach der ersten Runde in the Mix.
Ja, das, den hätte ich jetzt beinahe übersehen. Das ist erwähnenswert, weil der hat eine sehr, sehr gute Runde gespielt. Weil du sehen musst, dass er auf den Front, nein, er hat auch auf der 1 angefangen, hat er erstmal 4 Birdies gespielt, bogeyfrei. War dann auf minus 4 gelegen, was wirklich spektakulär war zu dem Zeitpunkt, hat das dann auch gut gehalten und hat leider auf der 17 und auf der 18 dann zwei Bogies gespielt, die ihn dann noch auf minus 2 runtergezogen haben, in Anführungszeichen. Und ist deswegen nur in dem Fall die minus 2, Potenzial war da locker für die minus 4. Der kam gut zurecht, fand ich, hat eine gute Form gezeigt, ich habe ein paar Abschnitte seines Spiels sehen können. Das hat mir gut gefallen. Wer übrigens auch noch erwähnenswert ist, ist Bernd Wiesberger. Bernd Wiesberger ist nämlich noch weiter vorne platziert. Der hat jetzt insgesamt eine minus 3 gespielt. Und bei ihm war es wirklich auch so, der hat auf seinen Frontline, das waren die Backline, der hat auf der 10 angefangen, hat er 17, 18 erstmal zwei Birdies gespielt, war dann auf minus 2 gelegen. Und hat dann gleich mal an der 1 und an der 2 weitergemacht. Also hat 4 Birdies in der Reihe gespielt. War dann bei minus 4. Sah natürlich super aus. Hat dann leider nochmal 2 Bogies eingestreut. Aber auch noch ein Birdie an seinem letzten gespielten Loch an der 9. Und ist dann letztendlich auf minus 3 rausgekommen. Das ist eine sehr gute Eröffnungsrunde. Finde ich toll. Ich meine, wir sprechen immerhin von den US Open. Und da hat er sich sehr weit vorne platziert. Also das ist erwähnenswert. Genauso wie übrigens Andrew Johnston. Beef wurde öfters gehört auf der auf der Runde, weil Andrew Johnson wirklich gut gespielt hat, auch mit einer minus 3 rauskam, genauso wie Lee Westwood zum Beispiel. Adam Hadwin hat noch was ganz Tolles geschafft, und zwar, der hatte eine unfassbare Birdie-Serie von 6 Stück am Stück. Der hat auf der 10 angefangen und hat von der 18 über die 1 bis zu 5 lauter Birdies gespielt, also unglaubliche Reihe. Waren eben insgesamt noch 3 Bogies dabei, deswegen nur in Anführungszeichen die minus 4, aber Adam Hadwin, also sensationeller Streak, den er da hatte. Da waren, also eben, also im Kontrast zu diesem fast schon Versagen von Rory McIlroy und Jason Day, waren da eben so richtig gute Leistungen mit dabei. Ja. Und der Platz ist nicht einfach zu spielen. Das müssen wir jetzt mal ganz klar so stehen lassen. Mhm. Die Runde von Ricky Fowler ist umso höher einzuschätzen. Auch Paul Casey übrigens nochmal. Paul Casey und Tommy Fleetwood mit minus 6 und minus 5. Es sind ganz, ganz ausgezeichnet platziert. Mhm. Überhaupt viele Engländer eigentlich vorne im Leaderboard, ja, wenn man sich das so anschaut. Die natürlich, man darf es ja nicht sagen, es ist ja kein Linkskurs, aber die, wenn es einer wäre, wären sie es ja gewohnt ein bisschen mehr.
Genau, es ist ein Heartland-Kurs, da liegen die Organisatoren ganz, ganz großen Wert drauf und die Golfplatzbetreiber sowieso, genau dazwischen, zwischen einem Parkland-Kurs und einem Linkskurs, ein Heartland-Kurs. So wird das Ganze genannt, und weil du Ricky Fowler nochmal thematisiert hast, können wir auch nochmal zum Abschluss unseres Golftakes sagen, er ist erst der dritte Spieler, der eine US Open mit einer bogeyfreien 65 oder besser beginnt. Damit liegt er gleich auf mit Tiger Woods 2000 und Rory McIlroy 2011, und gutes Omen, die Serie, die haben beide gewonnen am Ende. Also es führt kein Weg an Ricky Fowler vorbei.
Mir soll es recht sein, ganz ehrlich, weil Ricky Fowler ist wirklich ein Typ, also erstens spielt er tolles Golf, das muss man jetzt einfach neidlos so anerkennen, und zum Zweiten hat er ja nicht im letzten Jahr, aber im vorletzten Jahr hat er ja diese unfassbare Serie mit 4 Majors und immer unter den Top 5, meistens Zweiter oder Dritter irgendwie platziert. Und da war er ja eh schon fällig. Dann kam letztes Jahr, wo dann die Platzierungen nicht mehr ganz so spektakulär waren. Und wenn der jetzt dieses Jahr sich den Major-Gewinn holt, haben wir schon wieder einen von der Backe, der bei dem so überfällig wäre. Und Ricky Fowler, wenn er so Golf spielt, wie er gestern gespielt hat, dann hat er den Titel verdient. Also insofern, auf geht's. Also so sehr ich es anderen Leuten auch gönnen würde, aber er hat da wirklich eine ganz klare Marke gesetzt. Und so wie er auftritt, so cool wie er ist, also ganz kalkuliert, wie er auch sein Spiel analysiert hat, also er wusste sehr genau, okay, meine Drives sind natürlich deutlich besser als bisher jetzt in der Jahresstatistik, mein Bunkerspiel hat zugelegt, habe ich mehr Selbstbewusstsein, Wenn du dann so straight drauf bist, ist es durchaus möglich, dass er das durchzieht. Es sind noch 3 lange Tage und schwierige Golflöcher, die er vor sich hat, aber why not?
Und nur noch 3 lange Tage, bis es dann auch wieder nur Golf hier auf meinsportradio.de gibt. Und dann fassen wir die US Open ganz ausführlich zusammen hier bei uns auf dem Sender montags wie immer. Wisst ihr, die Zeit 19 Uhr im Livestream, aber als Podcast schon deutlich früher bei uns auf der Webseite und auch bei iTunes zu beziehen. Danke, Desiree.
Gerne.
Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de.